Falco, interne Beratung kennt die eigene Organisation wie kaum jemand anderes und trotzdem glauben viele lieber externen Beratungen. Warum ist das so?
Naja, da gäbe es jetzt eine ziemlich lange Antwort zu, aber ich versuche mal die Kurzform. Ich glaube, es gibt viele rationale Gründe, warum man sich in bestimmten Situationen für externe Beraterinnen oder Berater entscheidet. Und es gibt manchmal vielleicht auch nicht ganz so rationale Gründe, über die wir ja vielleicht gleich noch sprechen können.
Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsberater und habe heute zwei Gäste bei mir, die sich gleich selber ausführlich vorstellen, nämlich Hanjo und Falco, mit denen ich über ein Thema rede, was mir selber auch sehr am Herzen liegt, weil ich ziemlich genau so lange, wie ich jetzt externer Organisationsberater bin, vorher interner Berater war und beide Perspektiven gut kenne und auch die interne Beratungsperspektive sehr schätze. Und deswegen freue ich mich, mit euch beiden über dieses Thema sprechen zu können, die dazu viel theoretischen Input haben und auch eine aktuelle Studie und auch noch eine Terminankündigung. Das werden wir alles gleich im Gespräch zusammen eruieren. Lieber Falco, lieber Hanjo, schön, dass ihr da seid. Und ich würde das Wort an euch übergeben zum Einstieg. Wer seid ihr und was macht ihr?
Mein Name ist Hanjo Gerks. Ich war 23 Jahre in der internen Beratung bei Audi im Veränderungsmanagement. Auch in der Audi Consulting waren wir integriert, Komplementärberatung viel gemacht. Ich bin seit 1.1. nicht mehr bei Audi. Ich war aber bei Audi immer nur auch Teilzeit. Ich habe immer parallel an der TU München noch im Executive Education MBA unterrichtet, an der Uni Heidelberg und auch in London im MBA-Bereich. Ja, habe noch dann die Gesellschaft für empirische Organisationsforschung, eine Ausgründung der Universität Regensburg, mitgegründet, wo ich seit 6 Jahren noch als dann tätig bin. Und wir haben jetzt noch die School of Change gegründet vor wenigen Monaten, wo wir Trainings für alles, was mit Change zu tun hat, anbieten, insbesondere mit dem KI- und IT-Fokus. Aber dazu können wir sicherlich noch mal was später erzählen. Gut.
Vielen Dank, Falco.
Ich bin Falco von Ameln, ebenfalls Psychologe, auch externer Berater, begleite also Organisationen in Transformationsprozessen und überhaupt schwierigen Dynamiken aller Art. Ja, meine Arbeitsschwerpunkte sind tatsächlich Transformationsbegleitung, Führungskräfteentwicklung in verschiedenen Formaten und die Aus- und Weiterbildung von Menschen, die irgendwas mit Beratung zu tun haben, was ja uns hier auch schon zu unserem Thema interne Beratung bringt. Ja, parallel bin ich immer noch so ein bisschen wissenschaftlich unterwegs, habe verschiedene Lehraufträge und bin Editor-in-Chief der Zeitschrift Gruppe Interaktion Organisation, bei der Anjo dankenswerterweise auch im Editorial Board ist, also eine große organisationspsychologische Zeitschrift. Und wer Lust hat, sich mit den Themen von der wissenschaftlichen Seite her noch mal ein bisschen näher zu beschäftigen, kann da ja mal nachschauen.
Ja, sehr empfehlenswert. Übrigens die Zeitschrift, aber auch wie ganz viele Veröffentlichungen von euch beiden. Also ich habe, bevor wir uns jetzt hier persönlich kennenlernen, euch schon als Autoren kennengelernt. Und lustigerweise, so kam der Kontakt ja mal überhaupt zustande, Falco, von dir. Ich weiß gar nicht, ob das der Beitrag zu dem Thema ist, den du auch zitieren würdest, aber irgendwann über den Artikel Interne Beratung, Gegenwart und Zukunft gestolpert und habe dort im Literaturverzeichnis mich selber gefunden.
Wow.
ja, genau. Als ich nämlich noch bei Lufthansa war, habe ich was veröffentlicht, was du da irgendwie aufgegriffen hast. Und
fand ich super.
Danke. Dich angeschrieben und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann hat sich jetzt der Anlass geboten, weil ihr beide eine Studie zum Thema interne Beratung gemacht habt. Da wollen wir später ausführlich drauf zurückkommen, aber das ist sozusagen der Aufhänger, um über das Thema zu sprechen. Und zusätzlich zu dieser spannenden Studie gibt es auch eine Veranstaltung, richtig?
Genau, das ist am 29.06. in Frankfurt am Domplatz. Laden wir ein zur Tagung Status Quo und Zukunft der internen Beratung, in den Shownotes gern verlinkt. Ne? Und ja, würde uns freuen, sind noch Plätze frei, ne? Würde uns freuen, wenn wir hier noch den einen oder anderen gewinnen könnten über den Podcast.
Sehr schön. Wir kommen gleich noch auf die Inhalte von der Studie und dann auch der Tagung zu sprechen. Ich würde gerne aber mit euch erstmal in die Grundlagen einsteigen und uns dass wir uns mal zusammen anschauen, was sind eigentlich die Kernelemente interner Beratung? Und natürlich, da kommen wir dann automatisch dazu, was sind Stärken und auch Grenzen?
Falko, willst du anfangen?
Ja, ich kann da gerne mal was zu sagen. Also wir haben natürlich auch jetzt bei unserer Studie ein bisschen die Herausforderung gehabt, dass es die interne Beratung ja nicht gibt. Es gibt ein ganzes Portfolio, eine ganze Bandbreite von internen Beratungen mit unterschiedlicher Ausrichtung, unterschiedlichen Bezugswissenschaften, unterschiedlichen Selbstverständnis. So, und vielleicht könnte man bei der Frage, was ist denn der Kern interner Beratung, mal unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Typen oder zwei verschiedenen Auftragskontexten auch von interner Beratung. Das eine wäre jetzt so eine Art Supportfunktion. Ja, also das sind häufig interne Prozessberatungen, die häufig auch beispielsweise im Personalbereich angesiedelt sind, von den operativen Einheiten, von den Führungskräften im Mittelbau etc. beauftragt werden. Wenn im Team irgendwas klemmt, wenn ein Veränderungsprozess im Team implementiert werden muss, wenn ein bereichsweiter Prozess angestoßen werden muss, so dort findet die Beauftragung aber eigentlich von den Teams beziehungsweise den entsprechenden Führungskräften statt. Und interne Beratung unterstützt diese Führungskräfte und Teams dann bei ihrer Weiterentwicklung. Das andere wäre jetzt eher so eine Art Governance-Funktion, sagen wir mal. Das sind dann interne Beratungen, die tendenziell eher beim Vorstand oder bei der Geschäftsführung angesiedelt sind, also häufig Staatsstellen, die dann großflächigere Transformationsprozesse mitsteuern, mit implementieren. Und die natürlich auch ganz anders wahrgenommen werden im Unternehmen selbst. Bei dieser Unterscheidung spiegelt sich auch so ein bisschen die Unterscheidung, die man im externen Feld findet, wieder, nämlich die zwischen Strategieberatungen auf der einen Seite und den eher psychologisch ausgerichteten Organisationsberatungen auf der anderen Seite. Und wir kommen noch dazu, dass in der Theorie das natürlich eine wunderbare Ergänzung ist mit diesen beiden Funktionen, in der Praxis aber auch nicht immer leicht.
Da kann ich gern berichten über unser langsames Zusammenwachsen zur Komplementärberatung in der Audi Consulting.
Gerne.
Die Audi Consulting wurde als Strategieberatung, ich glaube, vor 10 Jahren gegründet. Ne? Wir haben als Organisationsentwicklung schon fast eine 30-jährige Geschichte bei Audi hinter uns gehabt, also 20 Jahre länger. Und auf jeden Fall sind wir dann erstmal die Strategieberatung klassisch beim Vorstandsvorsitzenden angehängt. Wir klassisch eher als Organisationsentwicklung beim Personalwesen angehängt. Dann ging es ja recht darum, wie verbindet man das Ganze, ne? Und das war dann schon so, das war am Anfang eine Dotted Line. Das heißt, wir sind nach wie vor bei der Unterschied, die Aufhängung blieb die gleiche, ne? Aber es wurde ein Zusammenarbeitsmodell vereinbart, ne? Und der fachliche Vorgesetzte war schon der Leiter der Audi Consulting. Und dieses Zusammenwachsen, was man ja als Rudi Wimmer hat es ja als Komplementärberatung besprochen oder diskutiert, und es war ja quasi die Königsdisziplin, ne? Das ist sehr schwierig, weil einfach die Logik der beiden Beratungsansätze sehr, sehr unterschiedlich ist. Die meisten Kollegen von der Audi Consulting kamen aus dem Bereich McKinsey, A.T. Kearney, die großen Beratungen, ne? Und die natürlich so ein bisschen eine andere Logik hatten, ne? Ich sage mal, eine Planungs-Ingenieurslogik, ne? Während wir so eine handwerkliche Bricolage-Montage-Logik haben, ne? Also agil, ne? Das nennt man das ja heute, aber wo wir ja als Organisationsentwickler go with the flow, habe ich mal von Edgar Schein gelernt, ne? Also änder dich, pass dich an, etc. Das ist eine andere Logik, ne? Und man muss auch dazu sagen, ein großes Thema ist natürlich bei den Strategieprozessen, sind die Strategieberater erstmal bei der Definition wichtig, ne? Und dann geht es ja ein permanentes Eingleisen der Organisationsentwicklung, die aber von Anfang an dabei sein sollte. Wir haben das aber bei Audi dann immer besser geschafft, und waren dann sogar mal organisatorisch gemeinsam beieinander. Da wurde die Audi Consulting dann zum Personalwesen rübergezogen. Ne? Ist jetzt wieder getrennt. Die Trennung hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, das war schon eine Hochzeit, als wir dann richtig zusammen waren. Ich glaube nicht, sondern ich fand es eine Hochzeit. Ja? Weil dann war schon die Kraft der Veränderung, ja? Die Veränderungen erfolgreich zu gestalten, sehr gut.
Ne? Es gibt sozusagen, jetzt wenn man eure Definition zugrunde legt, auch in der internen Beratung nochmal zwei Stränge, die sich entweder ergänzen können oder auch sich manchmal im Weg stehen können oder beides, ja, was ihr gerade beide beschrieben habt. Da, ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Unterscheidung und ich glaube auch, dass das was ist, was viele, die auch, wenn ich in Weiterbildungen unterwegs bin, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sich spüren, dass sie auch nicht so genau wissen, in welcher der beiden Funktionen sie als Interne jetzt gerade unterwegs sind. Und das kennen wir ja alle, nichts ist ja schwieriger, als wenn so eine Konfusion zwischen den Rollen entsteht und man selber nicht weiß, warum, mit welchem Auftrag man, welchem Hut man gerade da ist und vielleicht aber auch der interne Kunde das dann auch nicht so genau weiß und das sorgt natürlich dann auf allen Seiten für Frust. Verstanden, es gibt diese zwei Pole der internen Beratung. Was sind denn jetzt denn wirklich so die Stärken der internen Beratung, wo die vielleicht so genuin daran begründet sind, dass sie eben intern sind?
Also der große Vorteil der internen Beratung ist natürlich, sie kennt die Organisation gut. Ne? Ist übrigens zugleich auch ein Nachteil. Ne? Das ist die organisationale Blindheit oder man denkt nicht mehr in anderen Kategorien, ne, darüber hinaus. Deshalb glaube ich, muss interne Beratung, egal, sollte immer auch einen Fokus nach draußen haben, viel Netzwerk, andere Organisationen kennenlernen, andere Organisationsweisen kennenlernen. Das habe ich über die TU München immer erfahren, weil da hatte ich wirklich aus unterschiedlichsten Branchen die MBA-Studierenden. Aber das ist schon ein großer Vorteil. Und sie ist immer da. Ne? Also man kann wirklich nachhaltig Prozesse begleiten. Das finde ich schon ein ganz großer Vorteil. Ich sage mal, eine Grenze, die ich erlebt habe. Ich habe von meinem Supervisor und Lehrmeister Hans-Peter Fischer, der die Daimler Chrysler Management Consulting gegründet hat, der sagte zu mir immer, berate niemals deinen Chef. Das heißt, wir sind in so einem Großkonzern, ist natürlich der Chef, das ist der CEO, ne, oder die Vorstände, ne, das sind relativ weit weg. Man hat noch ein großes Feld, das zu bearbeiten ist. Aber es ist natürlich schwierig, den Chef oder die Chefin zu beraten, weil das ist immer ein Risiko, wenn Beratung tatsächlich irritieren soll und auch mal unangenehme Wahrheiten benennen soll, dann kann das durchaus riskant sein. Ich habe das beim Kollegen erlebt, der sehr irritierend war und sehr im guten Sinne beraten hat. Ne? Und dann ist man halt plötzlich auf dem Abstellgleis und sagt, der Vorstand, den möchte ich hier nicht mehr sehen. Ne? Und dann muss man abwarten, bis der neue Vorstand kommt. Ja? Und dann hat man vielleicht eine neue Möglichkeit. Aus dem Grund haben wir bei Audi was ziemlich Gutes gemacht. Das hat gut funktioniert, extern, intern, in Kombination. Ne? Das war wirklich, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung sehr hilfreich, weil der Interne war immer der Stabilisator. Ne? Den Externen konnte man mal auswechseln. Ne? Und es war auch immer mit den Externen so besprochen, es kann sein, wir müssen mal wechseln. Ne? Das heißt aber, in anderen Prozessen seid ihr wieder dabei, weil gute Beratung wird auch manchmal unangenehm, ne? Finde ich. Ne? Also ich hatte viele Externe, die nicht unangenehm waren und die waren teilweise sehr wirkungslos. Ne? Also von daher, gute Beratung kann eben auch unangenehm werden.
Ich würde da noch also einen ganz grundsätzlichen Gedanken zu der Frage platzieren wollen. Es ist jetzt egal, wo man hinhört, ja immer die Rede von der VUCA-Welt und von den Polykrisen und von der Krisenfestigkeit, die die Organisation entwickeln müsste, organisationale Resilienz und all solche Dinge. Ja, woher soll es denn kommen? Also wie will man sich das praktisch vorstellen? Ich würde sagen, Veränderungsfähigkeit einer Organisation oder Agiris hat es genannt, Lernen zweiter Ordnung oder so etwas. Das ist ja eine organisationale Fähigkeit, eine Capability, die aus meiner Sicht nicht externalisierbar ist. Ja, also wenn ich jetzt Autos baue, dann liegt meine Kernkompetenz sicherlich daran, dass ich Autos entwickle, beispielsweise Autos baue. Da würde jeder sofort sagen, das ist eine Kernkompetenz. Kein Autobauer würde sagen, ach, das externalisieren wir jetzt mal. Ja, also wir bauen Autos, aber die Produktion wird jetzt externalisiert. Da käme keiner auf die Idee, weil jeder sagen würde, na klar, das gehört zur DNA unserer Organisation, dass wir die Autos selbst produzieren. So, bei so Veränderungsthemen wird das zwar immer proklamiert, ja, dass das so eine organisationale Schlüsselkompetenz sein müsste. So, aber wenn das so ist, dann muss das eigentlich eine Querschnittsfähigkeit sein, die zumindest mal jede Führungskraft hat. So, und solange das nicht so ist, würde ich sagen, müsste es irgendwie Profis geben innerhalb der Organisation, die schauen, wie man diese Organisation veränderungsfähig hält oder mal veränderungsfähig macht. So, und da gibt es viel zu tun. Und aus meiner Sicht wäre das nicht damit getan, dass man jetzt sagt, wir setzen mal hier ein Projekt auf und da mal einen Prozess und dann geben wir das nach extern ab oder sowas, sondern das muss sich die Organisation zu eigen machen. Und das geht eigentlich nur mit einer internen Beratung. So, also das klingt jetzt ziemlich abstrakt, aber ich finde, man kann da sozusagen ganz viele praktische Konsequenzen daraus ableiten, aus diesen Gedanken.
Falko, ich würde da jetzt noch ergänzen, ich finde einen Punkt, würde ich nochmal stärken, ja. Die interne Beratung, ja, als Profession, die da helfen kann, die Werkzeuge, Methoden bereitzustellen, aber in der Tat, ich sage mal, Change Management ist Managementaufgabe. Das heißt aber die Befähigung der Führungskräfte auch zur Veränderung. Ich spreche immer gern von so einem Ökosystem der Veränderung in der Organisation. Da gehört halt der interne Berater dazu. Da ist natürlich das große Feld der Führungskräfte, die die Veränderung vorantreiben müssen. Da sind aber auch, ich sage mal, Leute drauf, die jetzt nicht unbedingt 100% professionelle Berater sind, sondern Transferbegleiter, Change Agents, die eine kleine Zusatzausbildung bekommen, ne, die hilfreich sind für eine Organisation. Aber ich würde, wie gesagt, das nochmal stärken, Falko, dass wirklich das Führungskräfte müssen da sein und interne können aber das Beet oder das Fruchtbare, die Erde, das fruchtbar ein bisschen gestalten, ne, dass da was drauf wächst. Ne, und das finde ich sehr wichtig. Ja.
Also es hat ja vor schon längerer Zeit mittlerweile, 2000 ist die Publikation rausgekommen, haben drei Kollegen, Schmidt, Brandt und Ahlers, mal 8 Funktionen von internen Beratungen beschrieben. Und dann gab es noch jemanden, der das mal empirisch untersucht hat. Und die befragten internen Beratungseinheiten haben gesagt, das, was eigentlich das Wichtigste so in unserer Tätigkeit ist, ist die Organisationsentwicklungsfunktion. So, und das Zweitwichtigste ist die Personalentwicklungsfunktion. Und auf dem letzten Platz kam eine von diesen 8 Funktionen, nämlich die Koordinierungsfunktion. Also in der Organisation sozusagen zu versuchen, das ist natürlich niemals vollständig möglich, verschiedene Logiken, verschiedene Rationalitäten, verschiedene Veränderungsanforderungen, Paradoxien, die sich daraus ergeben und so weiter, tatsächlich mal miteinander in Beziehung zu setzen. Und ich glaube, das wäre ein Punkt, der heute vielleicht sogar noch wichtiger ist als diese einzelnen Teilfunktionen, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und so weiter. Und ich würde sagen, das ist der Punkt der organisationalen Reflexivität. Also ein sehr schlauer Mensch hat mal ein Buch geschrieben, der Mensch sitzt sogar hier in unserem Podcast und heißt Hanjo Gerks, hat gesagt, vorausschauende Selbsterneuerung brauchen wir eigentlich in Organisationen. Ja, also nicht so ein nacheilendes Change Management. Wir warten mal, bis wir von den Umweltveränderungen überrollt werden, sondern wir müssen eigentlich vorausschauend uns selbst erneuern. So, und der Schlüssel dazu, wo es eigentlich alles anfängt, das ist diese organisationale Reflexivität, Selbstreflexion, wie es bei dir in dem Buch heißt, Hanjo. Ja. So, und ich glaube, das ist halt eine kulturell verankerte Fähigkeit, die interne Beratung sehr gut entwickeln kann.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Das heißt, so wie man jetzt ich bleibe mal bei deinem Autokonstruktionsbeispiel, wie man da natürlich irgendwie externe Gutachter oder auch Ingenieure oder so mit einbeziehen kann in so einen Prozess, muss natürlich aber irgendwie die Hoheit in der Organisation sein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wäre jetzt eure Analogie für interne Beratung, dass man natürlich sich Unterstützung auch von extern suchen kann, aber die Hoheit über die organisationale Reflexivität, die sollte organisationsintern und idealerweise in der internen Beratung abgebildet sein. Richtig?
Würde ich so sehen, ja, würde ich so sehen. Und du kannst so, ich habe gerade bei dieser Erneuerungsfähigkeit, habe ich einen, ich habe 8 Prinzipien identifiziert, ja. Eins ist so Vielfalt herstellen, ne? Und da würde ich wiederum sagen, klar, da muss die interne Beratung darauf achten, wieder Vielfalt herzustellen, auch neue Perspektiven ins Unternehmen reinzuholen, ne? Ich hatte mal so ein Zukunftsprojekt bei Audi und da haben wir sehr viel so Learning Journeys zum Beispiel organisiert. Oder ein Großteil meiner Tätigkeit bei Audi war, weil ich die Universitätskontakte hatte, immer wieder den Blick über den Tellerrand zu werfen und Leute reinzuholen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, aber auch Berater, gute Beraterinnen, die dann helfen können, die Diversität des Mindsets zu erhöhen. Ne? Ich glaube, das ist eine wichtige interne Funktion, dass ich dieses Ökosystem Versuch, dass man da ein Stück weit auch die Diversität reinbringt. Ne? Also ich muss es nicht als interner Berater alles selber machen, weil ich glaube, da ist man als interne Beratung zu überfordert. Ne? Nehmen wir das Thema KI. Ja. Aber es kann zum Beispiel, man kann nicht in jedem Thema drin sein, aber dass man zumindest Räume eröffnet, Denkräume, Reflexionsräume, Lernräume. Ne? Also ein Stück weit eben diese lernende Organisation ist ja was Ähnliches wie die Erneuerungsfähigkeit. Aber vielen Dank, Falco, für die Blumen. Ja, aber Peter Senge ist natürlich viel größer und hat was Ähnliches, also im Grunde genommen Ähnliches formuliert. Ne? Dass diese lernende Organisation zu gestalten, ich glaube, das ist schon eine gute Aufgabe, die wir machen. Also die Architektur, die Infrastruktur der Veränderung mit zu bauen. Ne?
Ja, also wenn das so ein abwegiges Thema wäre, dann wäre da wahrscheinlich auch noch keiner drauf gekommen, außer dir jetzt vielleicht oder so. Ne? Also ich meine, das durchzieht die organisationswissenschaftliche Literatur ja. Ne? Ja. So, wenn man sich in der Praxis anguckt, bin ich halt immer wieder erstaunt, dass man das halt für ein externalisierbares Fähigkeitsbündel hält. Und das nächste ist, ich würde schon sagen, das braucht halt auch eine eigene Professionalität, also im engeren Wortsinne. Ne? So, jede Firma, die sagen würde, wir haben irgendwie, müssen auf die Gesunderhaltung unserer Mitarbeitenden achten, die stellen einen Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin ein, ja. Da würde ja keiner sagen, ach, dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendjemand hier aus dem Facility Management, der kann die auch untersuchen. Da wird sofort jeder sagen, da braucht man natürlich eine medizinische Professionalität. So, oder wenn die Lufthansa ein neues Gebäude baut, dann würde sie wahrscheinlich einen Architekten beauftragen. Ja, würde auch keiner sagen, ach, wir holen jetzt mal 20 Leute zusammen, die holen hier noch so ein paar Externe und dann sollen die mal gucken, ob das Haus nachher stehen bleibt. Da würde jeder sofort sagen, das ist eine Profession, da brauchst du sozusagen eine spezifische Aus- und Weiterbildung für. Das hat gewisse Professionsstandards. Und das ist halt in der Beratung ja nie wirklich gelungen, diese Professionalisierung voranzutreiben. Das gibt's. Ich bin Supervisor auch. Ne? So, es gibt die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching. Da gibt's Professionsstandards und so weiter, an denen man sich orientieren kann. So, das ist in der Beratungsszene ja nie in dem Maße gelungen und deswegen erscheint das auch immer als so etwas, wo, naja, vielleicht in der Organisation man sich jetzt auch um Professionalisierung gar nicht so kümmern muss. Da kauft man schnell jemanden von außen ein und dann hat man das irgendwie so. Aber ich glaube schon, das ist ein Professionskriterium, was sozusagen in die organisationalen, kulturellen DNAs eingewoben werden muss. Mhm. So, weil sonst wird es, glaube ich, nichts mit der vorausschauenden Selbsterneuerung und der Resilienz und all diesen Dingen.
Aber da kommen wir dann fast ein bisschen ab von unserem Thema, aber Voraussetzung wäre ja dann, egal ob das jetzt dann intern oder extern abgebildet wird, die einzelnen Prozesse, die dort gesteuert werden, wenn es so eine übergeordnete Einheit gibt, muss die irgendwie die Erkenntnisse und Ergebnisse daraus irgendwie dann zusammenführen. Ne? Wenn das die interne Beratung nur sozusagen Aufträge durchreicht und dann wird zwar lokal irgendwo gelernt immer und das ist natürlich auch wertvoll, aber dann hat man ja noch nicht diese organisationale Reflexivität. Also da muss es dann irgendwie auch eine inhaltliche Klammer geben. Mhm.
Das war jetzt schon so ein Thema bei der Audi Consulting, als wir dass wir zusammengearbeitet haben. Das war schon eine Stärke, ja. Also die Kraft der Veränderung war da deutlich stärker, weil man eben Strategieberatung und Prozessbegleitung oder Organisationsentwicklung zusammen hatte. Weil das war tatsächlich dann gebündelt, ne? Und große Veränderungsprozesse, da waren wir als Organisationsentwicklung von Anfang an mit dabei und sind nicht irgendwie so da reingestolpert, was wir häufig erleben, ja jetzt auch als Externe, wo du dann sagst, das ist ein IT-Prozess und dann läuft was schief und dann holen sie dann nochmal dich als externen Berater, um da das Kind, das schon ins Bad gefallen ist oder in den Brunnen gefallen ist, wieder rauszuholen. Ne? Also das wäre ja nicht vorausschauend, sondern das wäre nachholt. Ja. Und ich glaube, vorausschauende Erneuerung ist schon, also ich habe wirklich tolle Prozesse mit in der Produktion mit dem Planungsleiter, den ich 10 Jahre begleitet habe. Das kann man nur als Interner, glaube ich, in der Länge. Ja, da war schon vorausschauende Erneuerung möglich. Ja.
Ich würde jetzt gerne mit euch einen Schritt weitergehen und jetzt überlegt, eine Organisation, eine interne Beratung aufzubauen oder zu verändern. Was wären denn für euch Faktoren des Designs, sage ich mal, so einer Funktion, die es wahrscheinlicher machen würden, dass diese Beratungseinheit wirkungsvoll arbeiten kann?
Also ich glaube, ein Faktor, der da eine große Rolle spielt und was ich empfehlen würde, wäre wirklich ein gutes Verhältnis hinzubekommen zwischen Unabhängigkeit einerseits von der Geschäftsführung und andererseits aber einer guten Verkopplung sozusagen an die Gesamtveränderungsthemen der Organisation. Also ich kenne ganz viele interne Beratungen, die irgendwo im Personalbereich angesiedelt sind und die sich eigentlich immer wieder darüber freuen, ne, dass sie jetzt auch ein Stück weit in Ruhe gelassen werden vom Vorstand, dass die da irgendwie auch ein bisschen weit weg sind und die da hinten und so. Und dass man jetzt in Ruhe und vertrauensvoll mit den Kunden an deren Themen arbeiten kann, ohne dass da jetzt permanent irgendein Großkopfwörter kommt und einem sagt, was man da jetzt zu tun hätte und so. So, ich kenne das aber auch als durchgängige Rückmeldung von diesen internen Beratungsteams, dass die sagen, irgendwie haben wir aber auch das Gefühl, wir machen hier nur Symptombekämpfung und wir bleiben auch so ein bisschen wirkungslos. So, weil die eigentlichen schwierigen Themen, da kommen wir gar nicht dran. So, und wir haben in unserer Studie ja mal geguckt, das ist jetzt natürlich eine Binnensicht, aber wir haben die internen Beraterinnen und Berater gefragt, für wie erfolgreich sie denn ihre Prozesse halten, also wie viel Prozent voll oder überwiegend gelungene Prozesse sie durchgeführt haben in den letzten Jahren, wie viel teilweise gelungene oder wie viel auch misslungene. Und dann haben wir das korreliert mit verschiedenen anderen Faktoren, die wir abgefragt haben in der Studie. Und das Erstaunliche war, es gibt da kaum Korrelationen, also kaum Dinge, die jetzt wirklich systematisch, laut unseren Daten, den Beratungserfolg vorhersehen würden. Ja, dachte mir, in der Branche vielleicht, ja, spielt eine Rolle, weil das macht jetzt einen Unterschied, ob ich irgendwo in einem kirchlichen Bereich angesiedelt bin oder in einem Automobilunternehmen oder in der IT. Nee, hat kaum Effekte. Ne? Größe der internen Beratungseinheit, also wie schlagkräftig sind die oder so, kaum Effekte. Ne? Dauer der Tätigkeit in der internen Beratung. Also je mehr Erfahrung, desto erfolgreicher sind meine Prozesse. Nein, keine Korrelation. Es gab zwei, drei wirklich deutliche Korrelationen, aber die eine davon war, der Beratungserfolg korreliert ganz stark mit der Intensität der Kommunikation mit der Geschäftsführung. So, also je mehr da ein Austausch mit der Geschäftsführung besteht über die problematischen Themen und darüber, wie man da jetzt dran geht und was ich als interne Beratung vielleicht auch jetzt dem Management empfehle, ne, in der Ausrichtung der Strategie und in der Gestaltung der Prozesse und in der Kommunikation und also was, so desto erfolgreicher schätze ich meine Prozesse ein. So, das ist jetzt kein objektives Datum sozusagen. Wir wissen nicht, ne, ob die Prozesse wirklich erfolgreich waren etc. oder was dem zugrunde liegt. Aber wenn man jetzt jedenfalls sich an der Wahrnehmung der internen Berater orientiert, die wir gefragt haben, dann würde man sagen, wenn du willst, liebes Management, dass die Prozesse deiner internen Beratungseinheit erfolgreich werden, dann kommunizier mit denen.
Ja, das kann ich übrigens bestätigen, ne? Also, als ich 2004 bei Audi angefangen habe, da waren wir waren immer, und hießen wir damals noch Organisationsentwicklung, dann irgendwann mal Veränderungsmanagement und ich glaube sogar mal Transformationsmanagement, das ändert sich ja dann ständig. Da waren die Prozesse kleiner. Wir hatten viele Aufträge von Bereichsleitern, also quasi Leuten erst direkt berichtenden zum Vorstand, aber wenig Vorstandsaufträge. Ne? Und da war übrigens die Aufhängung sogar sehr gut, weil gaben fast keine Aufträge aus dem Personalwesen, ne? Sondern die Aufträge kamen immer von der technischen Entwicklung, von der Produktion, und damit war ich nicht direkt in der Linie drin. Ne? Und das war wirklich die Chance, mit denen vertrauenswürdig zusammenzuarbeiten. Ne? Und zumal unsere Vorstände immer so klug waren, uns nicht immer danach gefragt haben, was machen denn die? Ne? Das ist einmal bei mir passiert und da habe ich gesagt, nee, ist vertraut, vertrauensvoll. Es gab die Abstimmung, dass es in diesem Raum bleibt, in der Klausurtagung. Und das wurde auch so respektiert dann. Aber die Zeit hat sich verändert. Ne? 2004, wir reden, ne, da ging es nur in der Automobilindustrie aufwärts, ne? Und die Veränderungen waren nicht von der Größe, die wir heute haben. Und das ist die Transformation. Und ich glaube, da komme ich jetzt zurück auf dein Thema, Falco, du musst an die Geschäftsführung ran. Ne? Also je kleiner das Unternehmen ist, desto wichtiger wird es, ne? Dabei natürlich einfach die Größe da eine Rolle spielt. Aber du musstest ja auch jetzt an die Vorstände ran, Vorstandsprojekte, weil dann, um wirksam zu werden, weil es sind einfach zu große Aufgaben. Wenn du dich dann halt im Untergrund oder im Kleingarten da austobst, ja, dann bist du lange nicht so wirksam und angemessen der Transformationsherausforderung. Also ist die Notwendigkeit einfach viel höher. Ne? Also von daher würde ich dem zustimmen, das spiegeln ja die Daten wieder. Ne?
Das finde ich total einleuchtend. Gleichzeitig gilt es ja irgendwie zu verhindern, dass man in so eine Exekutivfunktion der Geschäftsführung kommt.
Genau. Das ist übrigens die große Schwierigkeit. Je näher ich da dran bin, dann heißen die, die sind ja nur der verlängerte Arm. Ne? Und dann ist es auch so, meine Erfahrung, dass die bei manchen Punkten misstrauisch sind, ne? Und lassen sich nicht ganz so reingucken, in die Karten gucken. Das wirst du nie ganz lösen können. Ne? Das ist das Dilemma der internen Beratung. Ne?
Das ist ja wieder von verschiedenen Paradoxien sozusagen durchzogen, das Thema. Ne? So, und ich glaube, Kommunikation mit der Geschäftsführung würde für mich nicht automatisch heißen, dass jetzt alle meine Aufträge deswegen vom Vorstand kommen oder sowas. Ja, ja. So, oder auch nicht, dass ich da jetzt als Emissär der Geschäftsführung permanent wahrgenommen würde. So, das könnte ja sogar sein, dass ich eine im Auftrag der des mittleren Managements tätige Prozessberatung habe. Und ich habe aber vielleicht quartalsweise oder so mal einen Termin mit der Geschäftsführung, wo ich mal spiegele, ne, was nehmen wir denn aus unserer Professionalität her? Und da komme ich wieder auf den eben benannten Punkt zurück. Was nehmen wir denn wahr hier in dieser Organisation? Welche der Veränderungsbedarfe sind denn schon gut adressiert? So, wo gehen die Menschen mit? Wo ist es schwierig? Wo bräuchten wir vielleicht nochmal ein Signal von der Geschäftsführung? Oder ja, wo sind die blinden Flecke? Da sind wir wieder bei dieser organisationalen Reflexivität. Und da bräuchte es jetzt halt wieder eine gute Kommunikation, dass vielleicht ein Stück weit an manchen Stellen sich dann das Management auch mal sozusagen das zur Hand nimmt oder sich beraten ließe. Ne? So, es gibt ja dieses Modell von Edgar Schein, ne? Rollen der Beratung. So, das eine wäre jetzt das Arztmodell. Ich gehe ja auch nicht zum Arzt, wenn ich weiß, ich habe ein Problem. Der Arzt sagt, Ihr Blinddarm ist im Eimer, der muss raus. Und dann sage ich, okay, habe ich zur Kenntnis genommen, mache jetzt aber doch was anderes. Ja. So, und dann nämlich die zweite Korrelation mit dem Beratungserfolg, die wir gefunden haben in der Studie. Wir haben mal gefragt, nehmen Sie als interne BeraterInnen denn sozusagen einen Konflikt wahr zwischen dem, was Sie jetzt aus Ihrer Change-Professionalität her sozusagen vorschlagen, und dem, was dann nachher umgesetzt wird davon. Ne? Also wir nennen das jetzt mal so ganz holzschnittartig Change-Professionslogik auf der einen Seite und Management-Logik auf der anderen Seite. Und ich meine damit natürlich nicht, dass die Management-Logik die falsche wäre oder sowas, ja, aber es ist halt eine andere Perspektive. Und da haben wir gefunden, dass das sozusagen die zweite große Korrelation ist mit dem Beratungserfolg, ob die Menschen nämlich einen Konflikt erleben zwischen ihrer Professionslogik und dem, was dann im Management umgesetzt wird. Und diese Variable allein erklärt in unserem Modell 15,6% der Varianz des Beratungserfolgs. Also das ist schon massiv. Auch das kann natürlich jetzt erstmal ein Wahrnehmungsphänomen sein. Ja, also ich habe mich geärgert über mein Management und deswegen sage ich jetzt die Schuld an den misslungenen Prozessen. So, wobei das ja auch nicht zwei Fragen sind, die hintereinander gestellt wurden, sondern an ganz unterschiedlichen Stellen dieser Befragung. Und aus meiner Sicht ist es schon flüssig auch, ne? Also dass interne Beratung zumindest so eine Sensorik auch sein kann für Veränderungsbedarfe, für die Frage, ja, wie veränderungsfähig sind wir denn und so weiter und so fort. Und ich habe es hier in meinem Artikel mal genannt, interne Beratung als Schlüsselelement der Wandlungsfähigkeit von Organisationen. Da wäre das ja nur ein Aspekt sozusagen, ne, dass vielleicht das Management sich hin und wieder mal eine Rückmeldung abholt von die Leute, von den Leuten, die ja sich eben auch auskennen mit den Veränderungsthemen.
Ja, spannend. Gibt es noch weitere Faktoren, jetzt auch unabhängig von eurer Studie, wo ihr sagt, so sollte man es machen? Oder andersrum, gibt es Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man eine wirksame interne Beratung haben will?
Ja, ich habe vielleicht einen Punkt. Du hattest uns die Frage gestellt, welche typischen Fehler werden beim Aufbau interner Beratungen oft begangen? Und da fiel mir sofort was ein und es geht in Richtung auch dieser Professionalität. Ne? Also die Rekrutierung findet in Krisenzeiten dann immer durch Interne. Es werden keine Externen mehr rekrutiert. Und ich glaube, das ist schon hilfreich, immer mal wieder auch Externe zu rekrutieren, die mit viel Erfahrung aus dem Beratungsgeschäft kommen, ne? Und langjährige Erfahrung haben. Ne? Weil wenn ich das nur intern mache, ja, da sehe ich, das funktioniert in Teilen. Da gibt es wirklich dann für Leute Karrierepfade, interne Karrierepfade in die Beratung hinein. Aber das muss auch wirklich begleitet werden. Ich habe dann, muss gucken, dass man wirklich Leute nimmt, die dann auch wirklich qualifiziert werden, weil das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, also mit den reinen internen Rekrutierungen, da habe ich meine Bedenken, habe auch durchaus in verschiedenen Unternehmen nicht besonders hohe qualitativ hohe Beratung erlebt. Ja. Das war so ein Punkt, wo ich sage, ja, wenn ihr das macht in den Unternehmen, dann müsst ihr die auch richtig schulen. Ne. Wir haben bei Audi selber immer Trainingsanbieter, da sind die erstmal 15 Tage durchlaufen, ne, und dann aber auch intern quasi mit erfahrenen Mentoren dann und Mentorinnen begleitet worden etc. Ne. Also das ist schon ein langfristiger Entwicklungsprozess.
Die Frage ist ja auch, wen suche ich da und welche Kompetenz und welche Qualifikation suche ich da? So, weil ich denke mal, in einem großen industriellen Unternehmen findet man jetzt, wenn man intern rekrutiert, haufenweise Leute, die jetzt Projektmanagement können, zum Beispiel.
Ja,
ne?
ja.
So, die kann man dann einstellen, kann man in interne Beratungsprojekte setzen und machen die da Projektmanagement. Ist ja auch gut, ja, keine Frage. So, wenn wir aber sagen, eigentlich ist der Kern diese organisationale Reflexivität, ja, und die vorausschauende Selbsternahrung, darauf wollen wir hinaus, dann ist es jetzt vielleicht nicht der zentrale Punkt. Also es ist ein Handwerkszeug, dass ich dann Projektmanagement kann, aber das ist sozusagen die Kernkompetenz. Das wäre eher so ein organisationswissenschaftlicher Blick, ja, oder ein systemtheoretischer Blick oder sowas. So, und da weiß ich eben dann nicht, ob man in dem typischen Großunternehmen Produktionsunternehmen, ob man da jetzt intern so viele Leute finden würde mit einer organisationswissenschaftlichen Brille, die man bislang noch nicht irgendwie gesehen hat, weil sie irgendwo in der Fachabteilung sitzen. Also da wäre jetzt halt wieder die Frage, was will ich denn jetzt eigentlich mit meiner internen Beratung und was ist sozusagen das strategische Ziel dahinter? Und dann muss ich natürlich sozusagen auch strategische Personalrekrutierung und strategische Personalentwicklung machen.
Ne? Genau, das würde ich massiv unterstreichen. Da braucht es wirklich strategische Entwicklung. Ja. Das geht nicht so, dass man mal jemand anlernt, ne? Mal kurz, sondern da brauche ich wirklich einen langen Atem.
Bevor wir gleich zur Studie kommen, mir ist gerade, es hätte fast oben noch besser gepasst, aber eingefallen, wenn ich in Weiterbildungen Teilnehmer in internen Beratungsfunktionen habe, dann kommen die interessanterweise ganz oft bei einem Punkt in Schwierigkeiten in ihren Erzählungen, dass sie sagen, mir wird selten genehmigt, eine ordentliche Auftragsklärung zu machen, in der ich richtig, zum einen richtig nachfrage, weil dort ist immer das Argument, naja, du kennst es ja hier. Und das andere ist, dass ich sozusagen nicht ablehnen kann, weil es ist ja mein Job und es grenzt an Arbeitsverweigerung, wenn ich sage, es ist ja wirklich ein hochinteressanter Auftrag, den möchte ich aber gar nicht haben. Ja,
vielleicht, Falko, da kann ich gleich was dazu sagen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte zum Glück immer Chefs und Chefinnen, die auch mal einen Auftrag abgelehnt haben. Das ist ein Risiko, in das sie gehen, ne? Weil wenn du in manche Aufträge reingehst, wo du nur verlieren kannst oder wo du keine Bedeutung spielst, keine Wirksamkeit entfalten kannst, ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch des Beraters schärfstes Schwert zu sagen, ich verlasse den Prozess jetzt, ne? Und ich glaube, das ist schon, muss zur Kultur der internen Beratung gehören, dass das auch möglich ist. Das ist, finde ich, wichtig. Und da braucht es gute Führungskräfte von diesen Beratungseinheiten, die auch mutig sind, sich da auch mal gegen ihre Vorgesetzten oder gegen die Vorstände der Geschäftsführung zu stellen. Das ist nur begrenzt möglich, weiß ich. Aber trotz alledem muss diese Option da sein. Und ich habe 2x große Prozesse ablehnen dürfen.
Ja, was da vielleicht eine Ressource ist, dass viele interne Beratungseinheiten ja total understaffed sind, ne? Also die haben vielfach Kapazitätsprobleme und können schon gar nicht alle Aufträge abarbeiten, die sie da vielleicht zugespielt bekommen. Das macht es natürlich leichter, dann auch zu sagen, das haut nicht hin.
Das stimmt. Priorisierung, ja, genau.
Das stimmt. Ja, dann sind wir auch wieder bei einem Punkt unserer Studie, ne? Aber kommt vielleicht später ja noch.
Lasst uns nochmal explizit zu eurer Studie kommen. Die heißt Interne Beratung Quo Vadis, Status Quo und Zukunft der internen Beratung. Da gibt es ein hochspannendes White Paper dazu. Das kann man, in den Shownotes habe ich das verlinkt, von euch beiden bekommen. Ja, ihr habt das jetzt immer schon mal wieder so angesprochen und das hat ja auch hervorragend gepasst. Aber sagt doch nochmal vielleicht 1-2 Worte zu der Studie und vielleicht auch zu überraschenden und wichtigen Ergebnissen.
Also ich kann ja vielleicht, wenn das von Interesse ist, nochmal sagen, was eigentlich der Impuls dazu war, ne? Weil ich ja schon faszinierend finde, ich bin ja im Rahmen von verschiedenen Lehraufträgen etc. immer wieder in der Rolle, dass ich Berater, Beraterinnen weiterbilde. Das irgendwie ist es ja immer so aufgestellt, dass auch in den Konzeptionen dieser Weiterbildungsprogramme und so weiter, das dann so erscheint, als sei das jetzt zwingend eine externe Dienstleistung. Ne? So genauso gut, wenn man in eine Bibliothek geht, die voll ist mit Büchern zum Thema Beratung und du greifst jetzt mit verbundenen Augen eins raus, dann ist die Wahrscheinlichkeit 99,9%, dass dir da Beratung als eine externe Dienstleistung präsentiert wird. Ne? So, gleichzeitig sitze ich dann in meinen Weiterbildungen und da sitzen aber, sagen wir mal, irgendwas zwischen 2/3 und 3/4 interne drin. So, und es gibt so gut wie keine Literatur zu interner Beratung und gar keine aktuelle und Forschung noch weniger. Das hat uns dazu gebracht zu sagen, wir müssen noch mal gucken, wo die interne Beratung eigentlich steht, so wie das Ganze eigentlich ja strukturell aufgestellt ist, welche Leistungen die da erbringen, welche Herausforderungen die Menschen in der Praxis sehen, welche Erfolgsfaktoren sie sehen, welche Veränderungsnotwendigkeiten sie denn sehen in ihren Organisationen, wie weit sie von den aktuellen Krisen sich betroffen fühlen, was das für ihre Beratung heißt, was die Highlights waren, was die Lowlights waren und so weiter. So, und wir haben eine Online-Befragung daraus gemacht, die ähnlich wie meine Anmoderation ziemlich lang war, was viele dann dazu gebracht hat zu sagen, so nach einer halben Stunde, jetzt ist auch mal gut gewesen. Wir haben also von den vielen, vielen Menschen, die da teilgenommen haben, haben nur 140. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Menschen, die so lange ausgeharrt haben, dass sie das bis zum Ende durchgemacht haben. Also 140 vollständige Datensätze aus verschiedensten Unternehmensgrößen, Leute mit verschiedensten Hintergründen, betriebswirtschaftlich, sozialwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich, juristisch, von allem was dabei. Ja, und da kommen doch schon irgendwie spannende Dinge raus, muss man sagen. So, also was für uns nochmal wirklich interessant war, ich habe es eben schon erwähnt, es gibt kaum Brancheneffekte. Es gibt auch sonst wenig Dinge, die jetzt signifikant quasi über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Wir haben die Menschen gefragt, was glauben Sie denn, wie sieht die Zukunft der internen Beratung aus? Was wird sich verändern in den nächsten 5 Jahren? Und was schon eigentlich eine eindeutige Aussage war, die interne Beratung wird relevanter werden. So gleichzeitig wird sie aber mit weniger Ressourcen auskommen müssen. Das ist natürlich ein spannender Befund. Und was für uns auch nochmal eindrücklich war, vielleicht nicht unbedingt überraschend, aber dennoch in dieser Klarheit nochmal eindrücklich, war die Veränderungskultur in den Organisationen, die wir uns mal haben schreiben lassen von den Teilnehmenden der Studie. Die haben zum Beispiel diese 54,5% der Befragten haben gesagt, unsere Kultur sieht so aus, dass wir warten, bis Veränderungen unausweichlich sind und erst dann reagieren wir. Und nur 28% finden, die eigene Organisation reagiert frühzeitig auf Veränderungsnotwendigkeiten, dann aber unsystematisch. Und nur 17,4% sagen, ja, wir nehmen Veränderungsbedarfe wahr und wir reagieren frühzeitig und systematisch. Nur 17,4% über die verschiedenen Branchen und so weiter hinweg. Und dann haben wir noch gefragt, was tut ihr denn konkret in eurem Beratungshandeln, um organisationale Resilienz zu stärken? Also mit welchen Konzepten geht ihr da rein, mit welchen Themen und so? Und es kam raus, ja, wir machen Prozessverbesserungen oder sowas. Das fand ich ja irgendwie auch spannend, dass da jetzt sehr, sehr wenig Antworten waren, die ich jetzt für wirklich resilienzförderlich halten würde. Sondern es kamen sozusagen die üblichen Beratungsthemen. Und das finde ich irgendwie auch interessant, ne? Dass die Leute sagen, wir müssen resilienter werden. Wir haben aber eigentlich, also jetzt mal etwas überzogen formuliert, wir haben eigentlich gar nichts in unserem Handwerkskasten, um die Organisationen wirklich resilienter zu machen. Ich hätte jetzt gedacht, also gut, hätte ich nicht gedacht, hätte es schön gefunden, ne? Wenn so entlang der Literatur da jetzt gekommen wäre, ja, wir machen hier paradoxiesensibles Management und Umgang mit fundamentaler Unsicherheit und all so diesen Sachen, die man so liest, davon kam so gut wie gar nichts.
Ja. Vielleicht das bestätigt übrigens, hat meine Erfahrung bestätigt. Ich habe ja 2016 das Buch über kontinuierliche Selbsterneuerung geschrieben, war ganz begeistert. Und hatte auch, wie gesagt, einen tollen Fall bei Audi, wo das gelungen ist in der Gesamtplanung, wo wir wirklich vorausschauend diese Gesamtplanung neu organisiert haben. Hat auch andere, es war eine empirische Studie, weil basierte auf empirischen Studien in der IT-Branche hauptsächlich. Ne? Wir haben das dann später nachgeholt, in der Medienbranche haben wir noch was, in der Pharmabranche, aber es bestätigt in der Tat dann die Erfahrung, bei mir hat sich die Euphorie gelegt, tatsächlich. Es braucht die Krise, es braucht den Druck, um Veränderungen zu generieren und das bestätigen die Befunde. Ne? Also jetzt habe ich, was ich schon irgendwo vermutet hatte, hat sich bestätigt, ne? Dass eben Change noch immer keinen systematischen Hintergrund hat. Ne? Und wie gesagt, wie viel waren es? 55 machen sie sowieso erst nachholend. Ne? Und von denen, die vorausschauend sind, sind es nur 17, die es tatsächlich systematisch machen. Also da ist schon noch echt erheblicher Veränderungsbedarf. Ne?
Ja, aber auch da ist ja wieder die Frage, vorausschauende Selbsterneuerung, von wo geht das denn aus? Ne? Ja. Also ich kann jetzt natürlich sagen, ich warte mal als interne Beratung, bis ich vom Management beauftragt werde, mit diesem Thema ganz gezielt. So, ich kann natürlich sagen, ich baue jetzt schon mal interne Kapazitäten auf, um das Thema schon mal sozusagen vorzuhalten und auch anbieten zu können in der Organisation. Und dann mache ich ein bisschen Marketing sozusagen für die Themen, sowohl beim Management als auch in der Gesamtorganisation. Da haben wir die Teilnehmenden ja auch nachgefragt, sozusagen in ihrem Selbstmarketing. Oh, auch das könnte ich ja machen, ne? Dass ich sozusagen mich selbst schon mal vorausschauend selbst erneuere und das dann der Organisation zur Verfügung stelle. Aber das scheint, zumindest wenn man jetzt den Studiendaten glauben darf, relativ wenig stattzufinden.
Und habt ihr da eine Idee, warum?
Naja, ich würde sagen, es war ja in der Diskussion, in der Forschung zu Change immer schon der Punkt, na, ich brauche den Druck, ich brauche die Krise, Sense of Urgency, ne, nehmen wir mal von John Cotter, ne, ich brauche den Sense of Urgency und den habe ich ja bei der vorausschauenden Erneuerung nicht. Ne. Und als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich erstmal meine ganzen externen Berater gefragt, ist denn das möglich? Und da sagten die, 90% sagen, das ist nicht möglich. Ja, du brauchst den Druck zur Veränderung. Ich habe ja aber dann Fälle gefunden, gerade aus der IT-Branche, die ja hochvolatil ist, da, wo die Unternehmen sich permanent angepasst haben. Und ich muss sagen, nehmen wir mal auch so einen Fall wie IBM, ne, die jetzt wirklich 100 Jahre in so einem hochvolatilen Geschäft sind, ne, die es noch immer gibt, ne, mit Hoch und Tiefs, aber sie haben es noch überlebt. Ja. Das sind schon interessante Fälle und zeigen auch, es geht, ne, aber es ist sehr, sehr voraussetzungsvoll. Und du musst wirklich, ja, da brauchst du sehr reflektierte, also das Maß, der Reifegrad der Selbstreflexionsfähigkeit muss sehr hoch sein, ne, um das zu gewährleisten. Ne.
Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie das Präventionsparadox, ne? Also ja. die ausgebliebene Krise ist halt ja. ein schlechtes Argument, um Gelder locker zu machen, während die eingetretene Krise die natürlich macht's. Plötzlich ja. Ressourcen ja, zur
guck,
Verfügung guck
doch mal,
stellt.
Gesellschaftlich Krise, ja, die was auslöst, aber auch jetzt, wenn du in die diskutierst viel mit Ärzten, ne? Ja, dass Menschen, die rauchen, einfach dann plötzlich Krebs bekommen und wenn jetzt jede Zigarette einen schwarzen Punkt auf deinem Arm macht, dann wird es deutlich, ja. Aber es ist halt leider Gottes, man kann es auch lang durchstehen, auch Organisationen, ne? Ich habe heute mit einem Kollegen darüber gesprochen, ehemaliger Führungskraft von VW-Konzern, ja, da haben wir so über Autismus von Organisationen gesprochen. Ne? Das ist viele Organisationen verdrängen sehr lange die Veränderung, ne? Und dann wird es krisenhaft.
Ah ja, aber sind wir wieder bei der Veränderungskultur. Also ich glaube jetzt Krise als notwendige Voraussetzung dafür, dass sich da was verändert, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, erlebe ich auch so. Ich weiß aber nicht, ob es eine hinreichende Voraussetzung ist, weil wir es ja auch in Krisenzeiten immer wieder erleben, dass dann an solchen Funktionen wie interne Beratung oder auch externe Beratung, Personalentwicklung und so weiter als erstes gespart wird.
Ja, genau.
Ja, ja. Und ich glaube, es spielt halt auch noch ein anderer Punkt eine Rolle, weil wir haben die Teilnehmenden unserer Studie ja gefragt, was für sie jetzt so die größten Hindernisse in ihren Beratungsprozessen sind.
Ja, das ist auch ein spannendes Ergebnis, was da auf Platz 1 ist, ne?
Ja, also auf Platz 1 ist Uneinigkeit der Führungskräfte. Ne? Ja. Das hat mich jetzt gar nicht erstaunt. Was ich aber interessant fand, es kommt halt sehr schnell mangelnde zeitliche Ressourcen, mangelnde personelle Ressourcen. Ja. Und das ist etwas, was ich auch in den Beratungsprozessen, die ich begleite, ganz stark erlebe, ist, dass da schon ein gefühlter Veränderungsdruck ist, der wird vielleicht ja, stellenweise auch ein bisschen verdrängt. So, aber wenn die Leute dann sagen, gut, wir müssen uns jetzt dieser Veränderung wirklich mal annehmen, und man sagt, gut, fein, ne, dann schauen wir jetzt mal, wie das hier so gehen könnte. Ne, Prozessarchitektur, oh, nee, das ist aber aufwendig. Nee, das geht also in diesem, also jetzt diesen Monat kriegen wir sowieso keinen Workshop mehr hin, weil ja, da sind ja schon irgendwie die Chefärzte alle schon im Dienstplan eingeplant und ja, dann kommen die Sommerferien. Ja, da geht's eh nicht. Und dann, wenn die Sommerferien vorbei sind, dann fahren ja noch die in Urlaub, die vorher nicht in Urlaub waren. Da geht's auch nicht. Und so, ne? Das heißt, man hat gefühlt für diese Arbeit am System eigentlich gar keine Zeit, weil man im System so viel Arbeit hat. Also das ist, glaube ich, ein ganz gravierendes Problem generell bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen. So, und ich glaube, dass die Ursprungsfrage, ja, warum entwickelt die interne Beratung dann nicht irgendwelche resilienzspezifischen Konzepte auch vielleicht auf breiter Fläche, auch damit zu tun hat, dass die wahrscheinlich komplett landunter sind, ja, in den ganzen Veränderungsprozessen, die da zu gestalten sind, haben die gar keine Zeit, sich mal in Ruhe hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt mal 3 Konzepttage hier zum Thema, ja, welche Beratungsleistungen können wir denn anbieten, um die Organisation resilienter zu machen.
Ja, aber ich möchte jetzt vielleicht nochmal, da möchte ich noch was ergänzen. Ne? Ich habe dann in den letzten 2 Jahren bei Audi, habe ich mir dann mal Gedanken gemacht, ist hier eigentlich so eine Krise, ne? Und ich meine Audi oder der Volkswagen-Konzern, die Automobilindustrie insgesamt, ne? Die sind gerade sind schon in einer krisenhaften Situation. Ne? Und dann guckt man mal, Na, ich dachte, ich guck mal nach Krise und Veränderung. Ja, hat man eine Recherche dazu. Was gibt's dazu? Krise in Change Management. Change Management in der Krise. Ja. Wisst ihr, wo ich fündig geworden bin? Bei den Chinesen.
Okay.
Die Chinesen haben da, da gibt es wirklich ganz wenig Studien dazu. Ne? Also wie gehe ich, was kann ich der Organisation in der Krise zumuten? Meine These ist, ich brauche Formate. Ich brauche aber andere Formate, weil genau die Arbeit, also die sind dann unter wahnsinnigem Druck und ja, natürlich muss ich die rausholen aus der Arbeit im System, am System. Ich brauche aber wahrscheinlich andere Formate, kürzere Formate. Ich muss mich anpassen da. Ne? Also, aber da gibt es wenig dazu. Ne? Ich habe so den Eindruck, dass viele Beraterinnen und Berater dann einfach so weitermachen. Ne? Und anstatt ihre eigenen Konzepte jetzt mal in dieser Situation auf den Prüfstand zu stellen. Das Gleiche gilt übrigens für künstliche Intelligenz. Ja? Ich glaube, wir müssen unsere Sachen auf den Prüfstand stellen. Ne? Also der Carl Wake hat ja mal den berühmten Aufsatz Drop your tools or you will die, ne? geschrieben. Ne? Und der war ja bezogen auf Forscher, auf Organisationsforscher, dass man einfach die eigenen eingeschliffenen Organisationstools mal auf den Prüfstand stellt. Und ich glaube, das muss jetzt auch passieren. Ne? Das muss passieren, mal systematisch. Ne? Und das ist übrigens sehr interessant. Ich hatte an der TU München mal 30 chinesische Führungskräfte. Die kamen aus China. Ne? Und dann haben wir mal so John Kotter, Change-Kurven etc. Ich konnte damit nichts anfangen. Bei uns ist es so dynamisch, ja? So hochdynamisch. Ja? Da kann ich gar nicht mehr die 8 Stufen von Kotter unterscheiden. Ne? Das heißt, deshalb wahrscheinlich haben die sich auch mit Change Management in Krisensituationen da in China schon eher beschäftigt als wir. Also ich glaube, wir müssen da auch in der Profession neu denken, ne? Und da mal unsere Konzepte radikal auf den Prüfstand stellen.
Ja, guter Punkt. Das ist sehr fast schon ein würdiges Schlusswort in Anbetracht der Zeit, aber ich würde gerne zwei Dinge machen. Zum einen, Falco, hast du so einen Cliffhanger am Anfang produziert mit deiner Eingangsthese, dass es sehr merkwürdige oder ich weiß nicht mehr genau, was dein Wort war, Gründe gibt, externe Beratung zu beauftragen. Magst du uns nochmal auflösen, was du damit meinst? Was sind denn die nicht guten Gründe für externe Beratung?
Ja, ich sagte, es gibt rationale und vielleicht weniger rationale.
Stimmt.
Nicht rationale Gründe, klar. Hab ja mal ein Buch geschrieben, das heißt Organisationsberatung beobachtet, latente Funktionen und Hidden Agendas. Ja? So, weil natürlich würde jeder sofort sagen, dass Organisationsberatung dazu da ist, die Organisation zu professionalisieren oder ja, veränderungsfähiger zu machen oder effizienter oder was auch immer da jetzt im Fokus des jeweiligen Auftrags steht. So, wenn man in diesen Prozessen drin steckt, dann hat ja man manchmal das Gefühl, ja, das ist nur ein Teil der Erklärung. Und ich glaube, es gibt viele gute Gründe, die wir ja auch schon besprochen haben, warum man externe Berater in Beratungsprozesse einbinden sollte. Sie sind vielleicht unabhängiger. Ja, sie bringen, gerade wenn wir jetzt über diesen In-House-Consulting-Bereich reden, sie bringen vielleicht Best-Practice-Lösungen von anderen Organisationen mit. Sie bringen nochmal ja, einen außenstehenden Blick mit. Sie können irgendwie nochmal dumme Fragen stellen, die sich dann als gar nicht so dumm erweisen und so weiter und so fort. Es gibt aber vielleicht dann auch Gründe, die jetzt nicht unbedingt auf die Professionalisierung der Organisation hinauslaufen. Ne? Also es kann ja auch einfach sein, dass man einen externen Berater einstellt, weil man eine bestimmte Signalwirkung erzeugen will, ja, gegenüber den Mitarbeitenden. Jetzt ist es aber auch wirklich dringlich, ja. So, ich war gerade jetzt heute nochmal in einer Konfliktmoderation. Das ist nochmal eine Spezialform von interner Beratung, wenn man das so sagen will. Na, so, aber da ist ja dann häufig so, jetzt haben wir jemanden von extern geholt, jetzt müsst ihr aber auch wirklich mal gucken, dass ihr euch hier zusammenraust, weil sonst wird sonst arg, ja. Also das kann ja so eine Signalwirkung haben oder auch eine Signalwirkung gegenüber dem Aufsichtsrat beispielsweise. Ne? Jetzt haben wir hier das Beratungsunternehmen, ich will jetzt keine Namen sagen, aber es fallen einem hier viele große ein, ne? Beauftragt. Das ist für mich als hochrangige Führungskraft natürlich auch eine Entlastung, wenn ich weiß, die übernehmen da einen Teil der Mitverantwortung und Ich kann zeigen, dass ich aktiv war und dass ich jetzt wirklich professionelle Leute geholt habe und so weiter. Und ich kann die auch so ein bisschen die Konflikte da austragen lassen und so weiter. Also gibt es ja viele Gründe, die jetzt auch in diesem Buch beispielsweise beschrieben sind, die eher aus so einer organisationssoziologischen Distanzsicht irgendwie nochmal sich zeigen. Weil man feststellt, das hat halt eben nicht nur die eine Funktion, die Organisation zu professionalisieren, sondern Beratung kann ganz, ganz unterschiedliche Funktionen für eine Organisation und die beteiligten Personen haben.
Vielen Dank. Und dann würde ich zum Abschluss, weil das immer meine letzte Frage eigentlich ist, gerne nochmal euch fragen, haben wir denn irgendwas nicht besprochen, wo ihr sagt, das wäre ganz wichtig, dass das in diesem Podcast noch stattfindet? Habe ich irgendeine ganz wichtige Frage nicht gestellt? Dann können wir das jetzt gerne noch nachholen.
Ich glaube, du hast noch nicht über die Tagung gesprochen,
Mann. Ja, oder? Genau. Ja. Genau, das fiel mir auch sofort ein, Falko. Da waren wir uns sehr. Ich wollte gerade ansetzen. Ne?
Ja, los geht's. Du kannst ja mal beschreiben, was wir da vorhaben.
Ja, bei der Tagung vielleicht kurz, darf ich noch?
Ja, nein, gerne.
29.06.26 in Frankfurt, also sehr zentral, 10 Minuten vom Bahnhof, das heißt gut erreichbar. Wir fangen um 10 an, man kann am Vormittag nur anreisen. Von daher, was haben wir vor? Wir haben vor, nochmal natürlich die Ergebnisse unserer Studie zusammen mit der Professor Hanna Heinrich, die die ganzen empirischen Auswertungen auch für uns mit betreut hat, vorzustellen und zu diskutieren. Wir wollen in Netzwerkcharakter. Ne? Also die Impulse wird man klein halten. Es geht darum, wirklich auch in den Austausch zu kommen. Das haben wir übrigens in den qualitativen Interviews bemerkt, dass da der Bedarf ist. Und Kollegen und Kolleginnen haben sich danach immer, wir müssen uns noch weiter austauschen, ne? Weil wir haben Gruppeninterviews gemacht, ne? Mit 2 oder 3 Personen. Also von daher viel Austausch. Wir haben den Kollegen Dirk Eichler von der Audi AG, der über Change-Montage, Change-Bricolage reden wird. Wir haben den Kollegen Jan Krause von Allianz, der einen Praxisbericht geben wird. Wir haben die Andrea Kleinhuber von der Universität, vom Universitätsklinikum Basel, die auch über eigentlich aus einer ethnologischen Perspektive auf Veränderungen und interne Beratung gucken wird. Und wir haben von der Stadt Köln, vom Innovationsbüro, die Cordula Dick und last but not least die Frau Bikowski von der Uniklinik Heidelberg auch mit einem Praxisbeispiel. Und dann Austausch, wir machen ein kleines World Café noch, Vernetzung, ja, zu den Themen.
Sehr schön. Dann jeder, der an dieser Stelle jetzt gerne euch noch weiter zuhören würde, wie ich das nämlich auch könnte, würde gerne noch ewig mit euch sprechen. Aber wir haben, glaube ich, eine gute Zeit hinter uns. Der kann das ja dann auf der Tagung mit euch fortführen. Ihr beiden, vielen Dank fürs Vorbeischauen und für die vielen spannenden Erkenntnisse. Und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns gefreut. Ja?
Genau. Und danke allen fürs Zuhören.